Ja, bei mir sitzen Philipp und Verena. Ihr habt euch mit dem Thema Digitalisierung in der Schule beschäftigt und euer Schwerpunkt lag auf dem Phänomen der Lernvideos, das Lernen im Internet. Was hat es denn mit diesen Lernvideos auf sich? Was ist das? Sind das eine Art Dokumentation oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, unter einem Lern- oder Erklärvideo versteht man ein Video, was recht kurz Themen der Schule oder auch außerhalb der Schule zusammenfasst und was die Schüler in unserem Fall jetzt häufig zur Begleitung ihres Unterrichts genutzt haben, um sich in gewissen Themen fortzubilden.
Verstehe ich das richtig, dass sie wirklich von dem Produzenten, Produzentinnen mit der Intention produziert wurden, beim Lernen in der Schule zu unterstützen?
Hauptsächlich schon, ja. Also die Produzentinnen und Produzenten möchten eben Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen, die Themen verständlicher zu machen.
Wie kam denn das Erkenntnisinteresse gerade auf dieses Phänomen bei euch beiden?
Wir haben selber im dritten Semester bereits in Mathe ein Erklärvideo erstellen dürfen oder auch müssen. Und ich habe dann während dem ISP selbst eine Lehrerin gesehen, die fast jede Stunde eins eingesetzt hat, um die Stunde nochmal zusammenzufassen mithilfe des Videos. Und da es ja um Digitalisierung und Bildung im Seminar ging, war das für uns so eine erste Idee.
Ja, und eben wir haben halt auch gesehen, wie viel Fehler teilweise in Erklärvideos vorhanden sind und Schülerinnen und Schüler übernehmen natürlich einfach so die Informationen, die auf sie einprasseln, unreflektiert und da wollten wir uns einfach auch ein bisschen näher damit beschäftigen.
Ihr habt euch für ein qualitatives Forschungsdesign entschieden und zwar habt ihr Interviews geführt mit Lehrpersonen und mit Schülerinnen und Schülern. Könnt ihr für mich und für alle, die zuhören, ganz kurz skizzieren, wie euer Forschungsdesign abgelaufen ist, so von der ersten Idee bis jetzt zur Durchführung und Auswertung?
Also eben unsere Idee war, dass wir uns auf jeden Fall mit Erklärvideos beschäftigen möchten und dann wollten wir eben erstmal überlegen, ja nur die Lehrperson oder auch die Schülerinnen und Schüler und haben uns dann dafür entschieden, eben beides zu nehmen, um vielleicht auch den Vergleich zu haben. Und dann kam eben die Idee, oder ja, war ja auch die Vorgabe, ein Interview zu führen oder Interviews zu führen und so haben wir uns dann erstmal noch ein bisschen beschäftigt mit der Literatur und dann haben wir einen Leitfaden erstellt, auch mit Hilfe von Literatur und haben diesen Leitfaden dann für unsere Interviews genutzt. Also es war kein ganz durch standardisierter Fragebogen, aber wir haben uns doch sehr daran orientiert dann im Interview.
Und als das Interview fertig war, als ihr die geführt hattet, also die Interviews, wie seid ihr dann weitergegangen?
Dann haben wir uns verschiedenste Antworten oder wir haben auch eben gezielt gefragt, was für die jeweiligen Schüler ein Erklärvideo bedeutet oder was es ist und haben uns das dann verglichen, was sagen die Schüler eigentlich, was ein Erklärvideo ist und haben das dann auch mit einer Literaturdefinition verglichen und kamen da teilweise auf recht gute Ergebnisse. Also manche oder eine Schülerin hat genau das wiedergegeben, was auch die Literatur zum Erklärvideo sagt.
Es gibt ein Zitat aus einem eurer Interviews, das ich gelesen habe. Das heißt, ich nehme immer das erste Video bei YouTube. Das erste Video bei YouTube ist immer das Beste. Welche Schlussfolgerung zieht ihr aus einem Satz wie diesen?
Ja, also es war schon eine Vorannahme, dass sowas auf jeden Fall kommt im Interview. Und es kam nicht nur von dieser einen Schülerin, die wir zitiert haben, sondern so ziemlich eigentlich von allen. Und es ist eigentlich schon erschreckend, dass sie einfach quasi dieses bestplatzierte Video nehmen und bei denen vielleicht auch die Klickzahl oder sowas mehr eine Rolle spielen als die Qualität des Videos selber.
Spielen da sonst irgendwelche Auswahlkriterien eine Rolle? Habt ihr da was rausbekommen, außer der Klickzahl?
Die Kürze. Also einer hat auch gesagt, er gibt auf jeden Fall ein Erklärvideo zum Thema so und so und kurz hat er noch als Stichwort mit hinzugefügt in der Suchanzeige und das war auf jeden Fall und ich glaube auch die Sprache, die verwendet wird, also dass wenig Fachbegriffe vorkommen oder dass eine verständliche Sprache einfach in den Erklärvideos vorhanden ist.
Jetzt habt ihr auch geschrieben in einer Meldung, dass es wenig damit zu tun hat, nach welchen Kriterien die Videos sonst nach oben in irgendwelchen Plattformen rücken. Also welche Videos ganz weit oben angezeigt werden, geht eigentlich nach anderen Kriterien, nicht nach Klicks oder nach Kürze, nur oder nach Qualität vor allem. Was spielt denn da sonst noch eine Rolle in der Realität?
In der Realität spielt dann auch noch eine Rolle, ob für das Video bezahlt wurde oder nicht. Wer bei Google dafür zahlt, rückt weiter nach oben. Und dadurch können eben Produzenten dafür sorgen, dass ihre Videos, ob sie jetzt inhaltlich gut gemacht sind oder nicht, ganz oben stehen in der Suche und dadurch eben werden Schüler beeinflusst und vielleicht auch das Falsche beeinflusst.
Und welche Rolle oder welche Auswirkung hat das dann auf das Lernen oder auch auf die Bildung der Schülerinnen und Schüler, wenn das so läuft?
Die kann man eben beeinflussen. Also die kann man stark beeinflussen dadurch, da der Schüler ja auch sagt, er nimmt immer das Oberste, wird er auch immer das Oberste in jeder Suche nehmen. Und dadurch kann ich eben ihm klar vorschreiben, was er lernt und wie er lernt. Und vielleicht lernt er dann auch falsch.
Das zu den Schülern, aber jetzt kommen wir mal zu den Lehrkräften. Bei Lehrkräften kann ich da doch bestimmt viel mehr Aufgeklärtheit erwarten, dass sie diese, diese Wege durchschauen, oder?
Ja, schön wär's. Also wir haben in unserem Interview auch festgestellt, dass auch Lehrpersonen unreflektiert teilweise Videos übernehmen und sie dann die Annahme haben, dass das, was im Internet vorhanden ist, dass dieses auch stimmt. Und es war für uns dann auch erschreckend, dass gerade Lehrpersonen, die ja eigentlich auch eine Vorbildfunktion haben, die es eben auch so machen, quasi wie die Schülerinnen und Schüler eigentlich selbst.
Und was fehlt denn diesen Lehrkräften, um damit irgendwie souveräner umzugehen mit diesen Videos?
Vielleicht auch die Fähigkeit zu haben, selbst welche zu produzieren. Also das kam auch vor, dass sie gesagt haben, ja, selber eins zu produzieren, der Aufwand wäre zu groß oder sie würden sich einfach gar nicht technisch darin auskennen. Und ich glaube, wenn man natürlich selber was produziert, natürlich können da auch Fehler vorhanden sein, aber ich meine, da kann man auch mit arbeiten, auch mit den Schülerinnen und Schülern.
Wir haben jetzt das Problem genannt vorhin, dass das Lernen und die Bildung dadurch gesteuert werden kann, also beeinflusst durch Inhalte, also wer Videos produziert und dafür bezahlt, dass sie oben erscheinen in einer Liste, dass die eben letztlich beeinflussen können, was Schüler lernen und wie sie lernen. Und dass auch Lehrkräfte nicht immer in der Lage sind, diese Tendenzen zu durchschauen. Wie können wir dagegen steuern? Wie können wir unsere Schülerinnen und Schüler schützen vor solchen Mechanismen?
Also eine Möglichkeit, sie zu schützen, wäre eben selbst Videos zu produzieren als Lehrkraft. Da sind viele technisch nicht dazu in der Lage und die von uns befragte Lehrkraft hat Videos auch deswegen genutzt, da sie selbst Geschichte gar nicht studiert hatte, sondern das Fachfremd unterrichtet und sich dann noch selbst weitergebildet hat mit Hilfe der Videos. Und das würde auf jeden Fall helfen, damit bei den Schülern nur richtige und gute Videos ankommen, wenn die von der Lehrkraft produziert werden. Und für die Lehrkraft selber ist es, glaube ich, schwieriger zu sagen, ja, okay, was ist denn gut im Internet? Aber sie hat auch mehr Lebenserfahrung, sage ich mal, die helfen kann, dass sie das entscheiden kann.
Ja, und bei Schülerinnen und Schülern, da könnte man halt auch einfach das mal klar transparent machen, wie arbeiten solche Produzentinnen, Produzenten, was für ein Interesse steckt da dahinter. Eventuell auch mit Schülerinnen und Schülern aktiv auf Fehlersuche in Videos gehen oder es gibt auch beispielsweise, dass man eben mal auch auf diese Fake News oder Deepfakes aufmerksam macht. Auch Journalisten oder Journalistinnen, die in die Schulen gehen und mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten, so wie sie selber quasi auch arbeiten.
Fake News ist, glaube ich, viel ein bekannter Begriff, aber Deepfake ist noch nicht ganz so verbreitet. Was bedeutet das denn?
Deepfakes sind Videos, die verändert wurden, in dahingehend, dass es aussieht, als würde, also das bekannteste Akteur ist, glaube ich, ein Obama-Video, als würde Obama etwas sagen und sprechen. Aber in Wirklichkeit ist eine Maschine da im Hintergrund, also ein Programm, was eben den Text vorgibt, den Obama spricht, weil man genügend Videos und Interviews von Obama hat, um die Mundbewegung und auch den Text zu simulieren.
Also wird quasi eine Realität vorgegaukelt, die so nicht existiert?
Genau.
Und es macht es natürlich dann auch schwer zu erkennen für einen Laien, was ist jetzt richtig und was ist jetzt nicht richtig. Und da braucht es ja dann auch irgendwie eine Analysekompetenz, um das herauszufinden. Genauso auch bei Nachrichten ja auch. Stimmt es jetzt, was da steht oder nicht? Und wie kann ich selber herausfinden, ob das, was da steht, jetzt der Realität entspricht oder was ich gesehen habe?
Zum Thema dieser Analysekompetenz. Also wie erkenne ich denn jetzt als Internetnutzerin, als Internetnutzer, ob mir ein Video, ich nenne es mal, wirkliche, wahre Informationen vermittelt oder ob das irgendwie Lügen oder Fehler sind?
Also bei den Videos finde ich es auch schwierig. Ich glaube, da sind sie auch gerade dran, so einen Filter zu finden, der das herauserkennt. Aber ich glaube, für den Laien ist es ja schwierig, an sowas ranzukommen. Aber gerade bei Informationen, dass ich schaue, hat das nochmal, also irgendwo, ob das nochmal vorkam, die Information, also nicht nur auf sich auf eine Information rufen, sondern schauen, hat unabhängig davon auch nochmal jemand darüber berichtet oder sowas.
Könnte auch Bücher eine Rolle spielen? Dass man sich quasi auf dieses alte Medienbuch nochmal beruft und das abgleicht? Oder ist das schwer, das sozusagen?
Ja, als Quelle kann man, also Die Frage ist auch, ob die Quellen eben genannt sind in diesem Video. Wo haben die ihre Informationen her? Weil ich kann zwar ein gutes 10-Minuten-Video machen, aber ohne Quellen wird es dann eben auch schwierig, das nachzuvollziehen. Das wäre ja auch schon meinte, mit das eben zu überprüfen. Und eben, wenn man irgendwas, sag ich mal, Auffälliges oder ganz Neues findet, da kann man dann auch vielleicht nochmal im Internet schauen oder auch in aktueller Literatur, ob das da genauso oder ähnlich auch nochmal vorkommt.
Ich glaube, die Schwierigkeit bei Büchern ist einfach, dass sie nicht so schnell produziert werden wie irgendwelche Internetseiten oder Videos. Und deswegen ist ein Buch zur Überprüfung vielleicht dann eher bei Themen, die schon länger vorhanden sind, angebracht, aber nicht bei sehr aktuellen Sachen.
Kommen wir doch mal auf den Forschungsprozess zurück. Vielen Dank bis dahin. Ihr habt einen langen Prozess durchlebt, ihr habt eine Idee gehabt, ihr habt das ausgearbeitet, einen Leitfaden erstellt, auf Basis von Literatur, Interviews geführt, ausgewertet und all das und all jenes. Was waren denn für euch so die größten Herausforderungen während dieses ganzen Forschungsprozesses?
Gute Frage.
Das Erstellen der Leitfäden hat uns auf jeden Fall Probleme bereitet, um dann aber in der Durchführung zu merken, dass die Leitfäden, die wir erstellt haben, viel zu engmaschig waren, weil eben, sagen wir, Schüler und auch die Lehrkraft schon über das hinaus natürlich antworten, was wir gefragt haben. Wir haben sehr konkrete Fragen gestellt und sie haben dann eben darüber hinaus noch geredet, um dann eben schon Fragen vorwegzunehmen, die wir schon gefragt hatten, die wir noch fragen wollten.
Und was war die Schwierigkeit bei der Erstellung eines Leitfadens?
Allgemein, wie fange ich einfach an? Also fange ich direkt mit dem Thema an oder führe ich erst auch mal noch so Smalltalk und vielleicht auch die Reihenfolge, damit ich nicht direkt zu der eigentlichen Kernfrage komme und vielleicht auch die einzelnen Fragen zusammen zu den verschiedensten Themenbereichen, dass wir immer noch mal pro Abschnitt so eine Überschrift hatten.
Und wie seid ihr dann damit umgegangen, wenn ihr gemerkt habt, oh, die erzählen jetzt ja schon Dinge, die ich eigentlich erst 5 Fragen später fragen wollte?
Ja, da muss man natürlich sehr spontan reagieren im Interview und wir waren zu zweit, von daher konnte man dann doch nochmal sagen, ach ja, das kam ja jetzt doch schon dran oder das wurde irgendwie doch beantwortet und wenn wir uns auch nicht mehr sicher waren, dann haben wir halt die Frage eigentlich auch nochmal gestellt und vielleicht so, kamen dann auch so im Interview teilweise Widersprüche auf, weil es doch schon irgendwie beantwortet wurde, aber dann halt teilweise zweifach und so kam es dann auch für uns nachher in der Auswertung, dass wir gedacht haben, da sind irgendwie Widersprüche vorhanden, also da müssten wir vielleicht auch für die Zukunft einfach auch nochmal an uns arbeiten, wie wir die Interviews führen, dass auch solche Widersprüche nicht auftreten.
Noch zum Positiven, was waren denn diese Momente, wo ihr einfach gestaunt habt, diese Aha-Momente, wo ihr dachtet, oh, hätte ich jetzt nicht gedacht, so eine Erkenntnis?
Also ich fand es eigentlich, dass wir als erstes gefragt haben, was ist überhaupt ein Erklärvideo, fand ich eigentlich spannend, dass sie doch darauf was antworten konnten und nicht gedacht haben, ich benutze eigentlich immer welche, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was bedeutet das. Fand ich eigentlich schon erstaunlich, dass sie das sehr gut definieren konnten. Und wie Philipp ja am Anfang auch gesagt hatte, dass eine Schülerin das eigentlich wirklich treffend formuliert hat, was ein Erklärvideo ist.
Ja, und ich würde auch noch sagen, dass ein guter Moment war, allein diese die Interviews zu führen. Wir haben uns bewusst eben für Einzelinterviews entschieden und nicht für ein Gruppeninterview und haben dann dadurch auch von Interview zu Interview gelernt und uns da, glaube ich, in den letzten 2, 3 auch besser schon untereinander abgesprochen gehabt und aber auch gewusst, was könnte jetzt schon beantwortet werden, bevor wir danach fragen.
Ihr habt euch bewusst für Einzelinterviews entschieden. Was war denn da der ausschlaggebende Punkt pro Interview, kontra zum Beispiel Gruppendiskussion?
Also ich hatte schon mal zumindest ein paar Interviews geführt, also wo 2 Schülerinnen und Schüler anwesend waren und da hat man halt schon gemerkt, je nachdem, was der andere für eine Stellung hat von der sozialen Rolle her, kann es halt dazu führen, dass der eine einen viel größeren Redeanteil hat als der andere oder der andere sich dann auf das beruft, was der davor schon gesagt hatte. Und in einer noch größeren Gruppe kann es natürlich noch eine größere Rolle spielen, welche Rollen die einzelnen Schülerinnen und Schüler in ihrer Klasse auch haben oder wie anerkannt sie halt sind.
Ihr werdet später selbst in der Schule arbeiten, schon bald, wie ich gehört habe. Inwiefern könnt ihr euch da vorstellen, selbst mit Lernvideos zu arbeiten, jetzt auf Grundlage eurer neuen Erkenntnisse?
Also ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, damit zu arbeiten. Würde aber auch das, was die Lehrkraft bei uns gesagt hat im Interview, sie mir vorher selber anschauen. Vielleicht sie noch ein bisschen genauer als er auf Richtigkeit und Inhalt prüfen. Und würde aber auch versuchen, nicht nur selbst Erklärvideos zu erstellen, sondern auch mit den Schülern gemeinsam Erklärvideos zu erstellen. Weil dann merken vielleicht auch die Schüler, was überhaupt hinter so einem, was für ein Aufwand dahinter steht, so ein kurzes Video zu produzieren und können dann vielleicht auch selbst davon was mitnehmen, weil die Technik ist ja da oder man hofft, dass die damit umgehen können.
Also ich denke auch mit den Schülerinnen und Schülern kann ich mir das gut vorstellen, auch in Bezug, dass sie einfach mal nur kurz, es muss ja nicht lang sein, irgendwas erklären und ich kann es ja auch für mich als Diagnose nutzen, um zu sehen, oh, da hat jemand vielleicht doch noch nicht so verstanden oder gerade in Mathe, welche Grundvorstellungen werden beim Thema Brüche benutzt oder so, dass ich da eventuell auch individuell nochmal die Schülerinnen und Schüler fördern kann.
Ihr habt beide diesen produktiven Umgang mit Erklärvideos jetzt erwähnt. Könnt ihr euch vorstellen, dass das im Schulalltag machbar ist, so von dem Zeit- und Ressourcenaufwand her?
Also ich denke, die wichtigste Voraussetzung ist ja auch erstmal die technische. Also inwieweit ist das Klassenzimmer oder der Lernraum ausgestattet, Erklärvideos zu zeigen? Kann ich es nur im Plenum zeigen oder ist die Schule eventuell so gut ausgestattet, dass jeder Schüler oder jede Schülerin irgendwie ein anderes Erklärvideo nutzen kann?
Und auch vielleicht, wenn ich es nicht im Plenum zeigen will, sondern jedem Einzelnen zu zeigen, wie mache ich das am geschicktesten? Kann ich all meine Schüler über eine Lernplattform oder per E-Mail oder WhatsApp oder was auch immer erreichen, um ihnen dann eben auch für zu Hause den Link mitzugeben? Weil es ist eben nicht so einfach, wie ein Arbeitsblatt mitzugeben.
Eine letzte Frage, die bezieht sich auf die Ausbildung von künftigen Lehrerinnen und Lehrern. Was muss denn diese Ausbildung leisten, damit so etwas wie Lernvideos im Schulalltag künftig seinen souveränen Platz findet und nicht irgendwie zum Problem sogar werden kann?
Ja, vielleicht auch der Umgang mit der Technik, die da ist. Also ich habe das im ISP erlebt. Jedes Klassenzimmer hat einen Laptop, hat einen Internetanschluss und einen Beamer, aber nicht alle können es bedienen. Oder es ist eben technisch so, dass es zu lang dauert, um mal kurz ein Video zu zeigen, sondern es muss eben vorgeplant werden. Bei denen waren es jetzt Bildschirme, die im Klassenzimmer waren, was vielleicht dann doch nochmal ein Tick einfacher ist für alle in der Bedienung und Handhabung.
Ja, und halt eben, dass man selber befähigt ist, solche Erklärvideos zu erstellen. Und wir hatten das jetzt einmal in einem Seminar, dass wir das als Studienleistung machen mussten. Aber auch da sind viele von uns an die Grenze gekommen. Und ich finde selber auch hier an der PH, dass da könnte mehr stattfinden diesbezüglich, dass man da irgendwie vielleicht auch technische Werkzeuge an die Hand bekommt, wie man besser so etwas gestalten kann.
Ja, dann sage ich vielen Dank für diesen schönen Einblick in eure Forschungsarbeit. Gibt es etwas, was ihr noch gerne loswerden möchtet zum Thema?
Vielleicht einfach ein Dankeschön an die Schule, die uns das möglich gemacht hat, die Interviews durchzuführen und die Schülerinnen und Schüler und die Lehrkraft, dass wir die immer interviewen durften.
Super, vielen Dank, dass ihr da wart. Philipp und Verena und alles Gute weiterhin. Auf Wiederhören.
Danke.